Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bowman Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Juni soll es bei uns um ein neues Monatsthema gehen, das uns alle im Alltag wie im Sport betrifft. Rückschläge und vor allem auch die Frage, wie wir damit lernen können, umzugehen. Und genau darüber spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, Dustin Alt bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Dustin gehört zu den besten BMX-Flatland-Fahrern der Welt und ist einer der erfolgreichsten BMX-Profis Deutschlands. Seit über 20 Jahren ist er im Showbusiness unterwegs mit Auftritten für große Namen wie Porsche und internationalen Shows. Darüber hinaus ist er neben seiner Karriere als Profisportler auch als Videograf tätig und erzählt uns heute über seine Rückschläge. Gemeinsam wollen wir heute klären und herausfinden, wie ist Dustin zu einem der erfolgreichsten BMX-Flatland-Fahrer der Welt geworden und hat es geschafft, mittlerweile 50.000 Leute auf seiner Reise zu begeistern. Wie hat er es auch geschafft, in seinem Sport mental mit Niederlagen und Rückschlägen umzugehen, um am Ende als Videograf auch erfolgreichen Sportlern auf ihre Reise zu unterstützen? Das und noch vieles mehr gibt es in der heutigen Folge Stärke beginnt im Kopf. Und los geht's!
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Guten Morgen, Dustin, und willkommen bei uns im Podcast.
Guten Morgen und danke für eure Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Bevor wir in das Thema mentale Stärke und Rückschläge einsteigen, lass uns dich erstmal und deinen Sport besser kennenlernen. Du kommst ja auch hier aus Leipzig gebürtig, bist mittlerweile erfolgreich im Social-Media-Business als Videograf unterwegs und bist auch einer der bekanntesten und erfolgreichsten BMX-Flatland-Fahrern Deutschlands. Wie bist du eigentlich zu dieser sehr speziellen Sportart gekommen und was fasziniert dich bis heute daran?
Ist ganz witzig, also ich muss einmal kurz einhaken, ich komme tatsächlich nicht direkt aus Leipzig, bin bei Chemnitz groß geworden, habe aber die letzten 10 Jahre in Leipzig gewohnt und jetzt verschlägt es mich wegen meiner Liebe nach Berlin, genau. Wie ich zum BMX gekommen bin, ist eigentlich relativ simpel, also ich habe das einmal gesehen, in Chemnitz war das damals vor 22 Jahren. Und habe mich sofort da drin verliebt, habe dann so ein bisschen Recherche betrieben, damals mit einem Freund, was das überhaupt ist, weil wir kannten das damals auch nicht. Man kannte BMX, aber man kannte nicht diese Unterdisziplin, wie halt BMX Flatland. Genau, aber bei mir hat es wirklich einmal gereicht, das zu sehen und war da so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, das will ich den Rest meines Lebens machen.
Richtig cool und dass es auch über 20 Jahre letztendlich die Faszination auch irgendwo gehalten hat. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern da draußen erklären, weil ich als Laie wusste es vorher auch nicht vor der Recherche. Was genau ist denn Flatland BMX eigentlich? Was macht die Disziplin so besonders und unterscheidet sie von anderen?
Also eigentlich versuche ich das immer so ein bisschen wegzulassen, aber das Einfachste, glaube ich, wie man es erklären kann, es ist wie Breakdance mit dem Fahrrad. So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben.
Kann ich mir besser vorstellen
keine, jetzt. Ja, genau. Ich glaube, das macht es recht simpel. Also es gibt bei uns keine fertigen Tricks. Das gibt es an sich. Also es gibt natürlich so eine kleine Basis von Tricks, ne, die man irgendwie machen kann. Aber bei uns ist es so, dass man umso origineller man ist, desto besser wird man auch bewertet. Und genau, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, die Bezeichnung passt schon ganz gut. Breakdance mit dem Fahrrad.
Und vor allem auch, weil du jetzt gerade sagst, ich könnte mir auch vorstellen, man geht so ein Stück weit auch mit dem Geist der Zeit, weil du vor über 20 Jahren gestartet bist, dass sich da auch total viel irgendwie in dem Bereich getan hat, weil du auch sagst, man geht da auch auf Kreativität, kriegt man Punkte und Co., dass du da auch schon eine große Veränderung irgendwie mitbekommen hast.
Ja, absolut. Also am Anfang wurde das irgendwie alles noch mit Bremsen gemacht, ne? Da waren das eher statische Tricks, dass man irgendwie auf einer Stelle was gemacht hat. Heute sind das eher Spins und deutlich leichter Fahrräder, was natürlich auch für uns körperlich einfach ein bisschen entspannter ist. Und vor allem ohne Bremsen. Also das ist einfach viel flüssiger. Deswegen passt heute die Bezeichnung noch besser mit diesem Breakdance, weil es einfach flüssiger aussieht als damals noch. Genau, und da hat sich schon extrem viel gewandelt.
Richtig cool so zu erfahren, weil es halt auch wirklich, glaube ich, für viele jetzt das erste Mal ist, dass sie überhaupt davon hören, auch hoffentlich der Sport da mehr Aufmerksamkeit jetzt bekommt, mal der ein oder andere reinschaut. Vor allem fand ich auch im Vorhinein super spannend, von dir zu erfahren, dass bei deinen BMX-Flatlet-Wettkämpfen auch so ein enormer mentaler Druck dahinter steht. Als Fahrer hat man ja meistens wirklich nur so einen 3-minütigen Run, glaube ich, ne, um wirklich eine recht komplexe Abfolge von verschiedenen Tricks, Kombinationen irgendwie fehlerfrei zu zeigen. Und dafür hast du ja auch schon so ein bisschen geteilt gehabt, reist du auch teilweise um die halbe Welt, irgendwie nach Japan und China bist du da unterwegs. Und da sind natürlich auch Faktoren, die wir alle kennen, wenn wir verreisen um die halbe Welt. Da spielt sowas wie Jetlag rein, extreme Aufregung natürlich und auch unterschiedliche Bedingungen, was jetzt irgendwie auch Bodenbelege angeht. Ne? Also es ist ganz banal, aber es macht für euch als Sportler, könnte ich mir vorstellen, auch einen großen Unterschied, was ihr da auch für Bedingungen dann vor Ort habt und dann irgendwie so ein kurzer Moment eigentlich von Unsicherheit oder ein kleiner Fehler darüber dann den kompletten Run eigentlich bestimmen kann und man dann völlig rauskommen kann. Wenn man dich dann aber fahren sieht als Außenstehender, dann wirkt es eher für Außenstehende fast so mühelos und ganz leicht. Ne? Du sagst, es ist wie Tanzen, wie Breakdancen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mental wie auch körperlich trotzdem schon einen großen Druck bedeutet und kenne das auch gut selbst aus meinem Sport, dass es von Außenstehenden fast so ein bisschen, ja, als sehr leicht empfunden wird, aber du ja auch selbst wahrscheinlich weißt, wie viel Training, Disziplin und alles dahinter steht. Nimm uns doch gerne mal hinter die Kulissen mit. Wie läuft denn bei dir so ein Wettkampf im BMX Flatland wirklich ab und wie groß empfindest du wirklich diesen mentalen Druck in so einem Wettkampfmoment?
Ja, voll gern. Also du hast ja schon angesprochen, das ist jetzt ein Format, was es halt bei uns gibt. Ne? Meistens hat man diese 3 Minuten. Das ist jetzt vor allem mit der UCI so. Also das ist der Radverband, der Weltradverband. Das sind auch die Tour de France austragen. Genau, und da hat man aktuell noch, also das wird sich dieses Jahr auch ändern, einen 3-Minuten-Lauf. Man hat dann praktisch einmal die Chance, in der Qualifikation zu zeigen, was man kann, um dann in die nächste Runde ins Halbfinale zu kommen und dann halt ins Finale. Und wie du sagst, die meisten Events, die sind halt auch nicht in Deutschland oder in der Nähe von Deutschland, sondern auch oft in Japan oder China oder wo auch immer. Und natürlich kostet das auch alles ein bisschen Geld. Dann hat man immer kurze Anreise. Man ist meistens irgendwie 2-3 Tage vorher da und hat natürlich extrem Druck, dann in dieser einmaligen Chance bei diesen 3 Minuten halt irgendwie sein Bestes zu zeigen und dann im fehlerfreien Lauf irgendwie so zu absolvieren. Und das bedeutet natürlich extrem viel Training und extrem viel Druck. Ne? Also wenn dann die Kameras angehen und die ganzen Blicke auf dich sind, ist das nochmal was anderes, als wenn man jetzt zu Hause trainiert. Aber mal so um diesen Trainingsumfang vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen. Also ich mache das wirklich tagtäglich und ich würde sagen, letztes Jahr war auch so ein Durchschnitt um die 5 Stunden täglich, die ich da reingesteckt hat, dass man dann überhaupt da irgendwie mithalten kann bei dem Weltniveau. Weil auch da die Weiterentwicklung natürlich total verrückt ist. Ne? Also heute ist es halt so, es gibt teilweise 5-Jährige, die damit anfangen oder noch jünger. Ne? Also Frauen wie Männer, vor allem im japanischen Raum. Und das war halt früher auch nicht so. Also damals war ich halt extrem jung, wenn man mit 12 Jahren angefangen hat. Genau. Und deswegen bin ich dann, glaube ich, da auch recht gut geworden, weil man einfach so viel Zeit über so viele Jahre da reingesteckt hat. Aber wenn heute natürlich einer kommt, der mit 5 Jahren angefangen hat und jetzt vielleicht 20 ist, ja, sieht man dann manchmal auch schon alt aus.
Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, aber auch krass irgendwie, wenn man so aufrechnen würde, wie viel Lebenszeit dann auch da drauf geht, was du in Training und auch Reisen, alles in allem da in diese Sportart, in dein Hobby, dein Beruf auch irgendwo natürlich investierst und dass viele Außenstehende auch irgendwie gar nicht so mitbekommen, wie viele Jahre, wenn du jetzt sagst, hast du irgendwie mit 12 begonnen, auch schon da reingeflossen sind. Und genau da kommen wir auch so ein bisschen zu unserem Monatsthema. Es geht ja auch vor allem auch in solchen Sportarten, wo du auch oft an der Spitze warst, auch mal um das Thema Rückschläge und dass es nicht immer so gut laufen kann, wie man sich das oftmals natürlich erträumt mit diesem ganzen Training, was man da alles investiert. Im Leistungssport gehört das ja trotzdem irgendwo zwangsläufig dazu, aber es macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Ich könnte mir vorstellen, über die 20 Jahre jetzt, die du schon dabei bist, hat man schon mittlerweile einen anderen Umgang, als jetzt irgendwie du mit 12 damals hattest natürlich. Gab es denn in deiner Karriere einen Moment, in dem du wirklich auch mit dir irgendwie so gehadert hast und vielleicht sogar ans Aufhören gedacht hast oder auch mal so eine längere Pause gebraucht hast, weil du so das Gefühl hattest, hey, ich komme eigentlich gar nicht gerade so richtig voran und hast dich irgendwie so gefragt, lohnt sich das überhaupt hier noch?
Naja, du hast ja den guten Punkt angesprochen. Ne? Man investiert halt wirklich extrem viel Lebenszeit da drin. Es ist auch nicht so, dass man das macht, weil man halt irgendwie extrem finanziell erfolgreich damit ist. Das macht man halt wirklich, weil man das liebt. Ansonsten, glaube ich, kommt man auch nie dahin, weil man halt einfach so viel Zeit da rein investieren muss. Und natürlich bei irgendwie 23, also es werden jetzt dieses Jahr, glaube ich, 23 Jahre, da ist natürlich klar, ne, dass das auch nicht immer perfekt läuft. Es gab natürlich auch oft genug Momente, wo man gedacht hat, okay, zu Hause, man ist vielleicht bereit für das große Event oder was auch immer. Mir geht es auch gar nicht nur um die Contests, um da irgendwie gut abzuliefern. Ne? Am Ende geht es mir darum, auch Spaß zu haben. Aber das wird dir natürlich dann schon auch manchmal genommen, wenn es dann am Ende nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und ich glaube, nach 15 Jahren ungefähr gab es für mich schon mal einen Tief, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es wird immer schwieriger, auch tricktechnisch voranzugehen. Weil man will halt immer mehr, man will immer schwierige Sachen machen. Es ist nicht so, weil man irgendwie ein Repertoire aufgebaut hat, dass es dann leichter wird. Es ist eigentlich eher der Gegenteil, das Gegenteil der Fall, dass man dann teilweise halt auf noch schwierige Ideen kommt und am Ende noch mehr Zeit da reinstecken muss. Also man muss sich vorstellen, wir haben eine Kombination von Tricks. Das sind manchmal 5, das sind manchmal 10 Tricks. Und es gibt teilweise davon einen Trick, der irgendwie 5 Jahre gedauert hat, bis man den kann. Und das ist halt dann auch irgendwie deprimierend, wenn man das dann 5 Jahre gemacht hat. Ne? Man denkt, man ist bereit, dann fliegt man zum Beispiel nach Japan, gibt dafür auch gutes Geld aus. Hofft, dass man vielleicht mit dem Preisgeld irgendwie so ein bisschen die Flüge zumindest refinanzieren kann. Ja, und versagt dann vielleicht auf kompletter Linie, weil man schon im ersten Trick merkt, okay, das ist es nicht, weil entweder die Bühne nicht stimmt, man selbst irgendwas hat, na, manchmal tut einem auch was weh, gerade jetzt, man wird älter. So, da ist auch mal irgendwie, da kommen auch Verletzungen dazu. Genau, also ich hatte da für mich auf jeden Fall meine Zeit nach 15 Jahren, wo ich so eine Auszeit gebraucht habe, bin ein halbes Jahr auch gar nicht gefahren. Du hast schon kurz angesprochen, also ich arbeite nebenbei auch als freischaffender Videograf. Hab dann mich um andere Projekte gekümmert, weil ich auch nicht mehr so den Sinn da drin gesehen habe. Es war für mich kurzzeitig mal so, dass ich auch gesagt habe, okay, BMX, warum macht man das? Macht man das jetzt für das eigene Ego? An wem tut man überhaupt damit einen Gefallen oder wie auch immer? Dann habe ich dann gesagt, okay, ich will mich für andere Sachen auch einsetzen und habe halt seit meinem 18. Lebensjahr auch damals halt natürlich viel BMX-Bereich gefilmt und irgendwann aber auch gemerkt, okay, das kann man auch für andere Sachen einsetzen. Und habe dann in Afrika für so ein freies Projekt gearbeitet, in Malawi und auch in Indien und war halt dann einfach mal 6 Monate raus, komplett vom BMX. BMX war gar nicht dabei. Liegt natürlich auch daran, weil es in Afrika und Indien einfach schwierig ist, die richtigen Plätze zu finden. Genau, und es war auch alles eine sehr spontane Entscheidung. Also anfangs war das so geplant, dass ich da irgendwie nur 2, 3 Wochen bleibe. Am Ende wurde ein halbes Jahr draus. Da war auch dann die ganze Corona-Zeit, die Events haben sowieso nicht stattgefunden. Genau, und ich habe eh diese Pause gebraucht. Ja, und bin tatsächlich dann irgendwann wieder zurückgekommen und habe dann aber nach und nach wieder angefangen, halt einfach ja, wieder BMX zu fahren. Und seitdem an liebe ich das ungefähr genauso viel wie auch davor. Das ist jetzt, ich glaube, 4 Jahre her. Genau, und seitdem bin ich eigentlich jeden Tag wieder auf dem Rad.
Ist auch richtig schön zu hören, dass es bei dir gerade die Pause eigentlich gebraucht hat, um dann nochmal so die Liebe eigentlich für die Sportart auch wieder zu entdecken. Und ich habe das bei mir auch damals gemerkt, dass es auch manchmal gerade so diese Rückschläge oder so diese Phasen gebraucht hat, um mich nochmal so zu motivieren und mich nochmal irgendwie auch so zu besinnen, für wen mache ich, du hast das gerade angesprochen, für wen mache ich das überhaupt, was gibt mir das überhaupt, vor allem über so eine lange Lebenszeit, ne, die du auch dann dabei bist. Viele sagen auch im Nachhinein, auch da draußen, ja, Rückschläge waren eigentlich so die wichtigsten Momente in ihrer Karriere, die sie eigentlich so wachsen lassen haben, vor allem auch auf dem mentalen Ebene. Würdest du das auch so sehen? Gab es denn Situationen, in denen dich auch vor allem so ein Rückschlag dann auch langfristig eigentlich besser gemacht hat, jetzt auch nach der Pause?
Also 100%. Es war vor allem so, dass ich mich gar nicht mehr so mit der Sehne in der Zeit beschäftigt habe. Ne? Also einfach auch arbeitstechnisch, weil es gar nicht ging. Ne? Ich musste mich in komplett neue Projekte irgendwie einfinden. Ich hatte keine Ahnung von dem, was da irgendwie passiert und musste natürlich extrem mit den Leuten sprechen in Indien, ne? Was da überhaupt gemacht wird, wie sich da eingesetzt wird. Also die heißen Child Aid Networks sitzen in Deutschland, ne? Und setzen sich vor allem für den Aufbau von Schulen ein in Nordostindien. Und da war dieses BMX-Team von mir so weit weg, dass ich daraus aber irgendwie, ja, ich würde auch sagen, mehr Kreativität gezogen habe, ne? Weil ich dann einfach komplett frei wieder ins BMX gegangen bin, habe mir auch gar nichts dabei gedacht. Es war einfach so, okay, ich will das wieder machen, weil mir das halt Spaß macht. Und das habe ich halt als Kind schon gemacht. Und das war dann gar nicht so, okay, ich will jetzt irgendwie die großen Events mitfahren. Aber das ging dann relativ schnell, irgendwie so nach einem halben Jahr Training, da war man wieder ungefähr so bei seinem alten Level und hat gemerkt, ja, okay, jetzt wird man 30, irgendwie könnte man doch nochmal Vollgas geben. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Also es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe trainieren, ne? Das war es eh nie für mich. Für mich ist es einfach immer, ne? Wir sagen, wir gehen rollen, ich gehe BMX fahren und genau, habe dann einfach ja, stundenlang auf dem Rad verbracht und würde das finanziell alles noch einfacher funktionieren, dann würde ich, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes machen,
Das
außer
ist
wirklich nur zu trainieren.
natürlich auch so ein Aspekt, wie du gerade angesprochen hast, auch mit den Preisgeldern. Man investiert da auch. Also ich weiß allein jetzt, ich war auch erst in Japan gewesen, wie viel so ein Flug kostet. Das summiert sich natürlich dann trotzdem auf. Und da ist natürlich auch noch mal so ein bisschen dieser finanzielle Druck, denke ich, on top, der auch irgendwo im Hinterkopf eine Rolle spielt. Und wie du gerade beschrieben hast, solche Phasen, ich glaube, kennen auch unsere Zuhörer da draußen, sei es jetzt im Sport oder im Alltag, können sie sich da irgendwo auch ja mit dir vielleicht identifizieren. Die spannende Frage, die sich ja vor allem dann aber auch viele stellen, ist ja auch vor allem, wie kommt man da jetzt wieder raus und was hat dir auch dann da geholfen, auch vor allem in so einer schwierigen Situation oder auch mal so einem Rückschlag, wenn es bei einem Wettkampf dann einfach nicht lief, was für Strategien oder Routinen oder auch Menschen konntest du dich dann da verlassen, die dich da auch dabei unterstützt haben?
Also ich glaube, die wichtigsten Momente waren einfach, also ich mache natürlich auch viele Shows, ne? Das ist einfach eine Einnahmequelle, die man hat. Dann weiß ich auch gar nicht, ob ich es erwähnen kann, aber ich habe auch Sponsoren, die mich dabei unterstützen. Ne? Das ist einmal Vita Cola, die mich halt auch finanziell dabei unterstützen. Sonst wäre vieles davon auch nicht so möglich. Und der Kunstform BMX Shop in Stuttgart, die mich halt einfach mit den ganzen BMX-Parts unterstützen. Das ist natürlich eine Sache, ne, dass man weiß, okay, man hat auch so ein bisschen Rückgrat. Aber ich glaube, die wichtigste Sache für mich war einfach, dass ich, also als ich mir halt auch die Frage gestellt habe, für wen macht man das, ne? Und war vor allem auch bei Shows, dass man halt super viele Kinder hat, die man damit begeistert, die immer wieder kommen, sich darüber freuen, dann auch Autogramme wollen, wo man halt selbst irgendwann so denkt oder das gar nicht mehr sieht, weil man das halt irgendwie so, das ist so zur Gewohnheit geworden, dass man gar nicht mehr dran denkt, wie man eigentlich auch Leute vielleicht damit beeinflusst, aber auf eine positive Art und Weise. Genau, dann natürlich auch Social Media, ne, die Nachrichten, die man bekommt. Auch da ist natürlich so, dass man sagt, okay, das motiviert natürlich auch. Ja, und ansonsten natürlich auch Freunde, die einen immer dabei unterstützen. Und die Ergebnisse, das sind natürlich auch so eine Sache, ne? Aber ich glaube gar nicht die Ergebnisse an sich. Da habe ich für mich auch irgendwie gemerkt, dass das mir nicht so viel gibt. Das ist dann eher, dass man zum Beispiel wie letztes Jahr, also da war ich in Saudi-Arabien bei der BMX-Weltmeisterschaft und hatte einfach einen komplett fehlerfreien Lauf. Und das auf Video zu sehen und sich zu denken, ja witzig, das bin ich. Das ist halt auch eine sehr coole Motivation.
Absolut, kann ich mir vorstellen. Und du sprichst ja auch gerade an, du hast auch ein echt gutes Support-System irgendwie, auf was du dich auch verlassen kannst, auch wenn es da mal zu solchen Rückschlägen kommt. Man spricht ja auch so zum Übergang jetzt oftmals von mentaler Stärke, ist auch ein ganz großes zentrales Thema von unserem Podcast. Und das bleibt ja für viele trotzdem irgendwo noch ein bisschen abstrakt. Wie gewinnt man das auch jetzt vor allem in so einer Sportart? Was bedeutet denn für dich mentale Stärke persönlich und gerade dann auch eben in deiner BMX-Flatland-Sportart, ne? Wie trainierst du vielleicht auch nach den Jahren Erfahrungen auch diese ganz konkret?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, aber ein extrem wichtiges Thema, ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich auch das Wichtigste im Sport ist. Also wenn man sagt, man will erfolgreich sein in Wettbewerben, egal ob das jetzt BMX ist oder irgendwas anderes, du musst halt mental bereit sein. Wenn du das nicht bist, ich glaube, da wirst du auch nie einen Wettkampf gewinnen. Und da ist für mich zumindest, mir ist immer super wichtig, dass ich die Momente auch genieße, ne? Diese ganzen Events. Weil ich am Ende, ich reise dahin und treffe viele meiner Freunde irgendwie aus der ganzen Welt. Und für mich sind das keine Konkurrenten, sondern ich versuche einfach Spaß dabei zu haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich das alles irgendwie zu sehr aus Athletensicht sehe, dass das nie funktioniert hat. Also ich versuche mich da auch extrem abzulenken und wirklich nur den Spaß in der Sache zu sehen. Na, dass man da einfach irgendwie eine gemeinsam coole Show macht. Und ich glaube, das ist halt wirklich so das Wichtigste. Dass ich da gar nicht auch so daran arbeite. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir sage, okay, ich bin jetzt der Beste, ne? Ich werde das und das schaffen. Aber ich glaube da fest dran. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo ich stehe. Aber ich bin da auch sehr realistisch und ich weiß zum Beispiel, es gibt extrem gute Fahrer, die würden wahrscheinlich, wenn ich irgendwie zu Hause mit dem den Battle fahre, die würden immer wieder gegen mich gewinnen. Ich hätte gar keine Chance gegen die. Aber weil die mental einfach nicht bereit sind und dann so fokussiert sind zu gewinnen oder halt eine gute Platzierung zu bekommen, geht's meistens schief. Das hab ich irgendwie bei allen erfahren, auch bei denen, die deutlich erfolgreicher sind als ich oder waren, dass sie das auch immer viel mehr aus der Sicht gemacht haben, zu sagen, okay, ich komme einfach her, ich möchte Spaß haben dabei. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Und man sollte, glaube ich, auch nie vergessen, warum man angefangen hat, ne? Und natürlich gibt es sicher auch Menschen da draußen, die sagen, ne, die haben angefangen, Sport zu machen, weil die halt extrem erfolgreich werden wollen. Aber das war jetzt in erster Linie nicht mein Grundgedanke. Ich habe mir immer gesagt, ich will einer der Besten werden. Das hat dann irgendwie ganz gut geklappt, aber ich habe mir halt nicht gesagt, ich will jetzt unbedingt da und da eine Goldmedaille gewinnen.
Und ganz wichtig, was du halt auch ansprichst, ich glaube, so dieser Spaß, den du trotzdem irgendwie dabei behältst, der bringt so die gewisse Leichtigkeit, dass man nicht so verbissen einfach in Rennen geht, dass man jetzt so weiß, okay, ich muss jetzt abliefern, sondern du auch einfach in dem Moment lebst und das irgendwo genießen willst und da vielleicht auch einigen jüngeren, unerfahrenen Sportlern vielleicht auch ein Stück weit an mentaler Stärke, Resilienz auch voraus bist, was vielleicht dann auch man über die Jahre, könnte ich mir vorstellen, einfach dazu gewinnt vom Blickwinkel her im Vergleich zu deinem 12-jährigen Ich, der dann damals angefangen hatte.
Ja, 100%. Also auch die ganze Vorbereitung an sich, ne? Also natürlich damals, als wir das gemacht haben, da war das irgendwie mal Freestyle. Man hat natürlich irgendwie ein großes Trickrepertoire, man ist da hingekommen und hat einfach versucht, seine besten Tricks zu zeigen. Das hat dann immer so semi-gut funktioniert. Heute ist es so, dass man halt irgendwie perfekt seinen 3-Minuten-Lauf auch vorbereitet hat. Also du weißt eigentlich auch schon vorher, wenn du da hingehst, bist du dazu bereit oder nicht. Ne? Also teilweise mache ich das dann so, dass ich halt 10-mal diesen 3-Minuten-Lauf mache und wenn ich den 10 von 10-mal schaffe, ohne abzusteigen, dann weiß ich, okay, ich bin bereit. Wenn ich das aber irgendwie, wenn das Gegenteil ist und ich steige meistens nur ab, dann weiß ich auch schon, okay, ich bin halt nicht bereit dazu. Und dann setze ich aber auch die Messlatte gar nicht so hoch und sage, okay, ich werde heute das oder das schaffen, weil ich halt eigentlich schon durch mein Training weiß, was halt geht und was nicht. Und ich glaube auch zu dem ganzen Mindset, oder es gehört nochmal was anderes dazu, außer das Mindset, ne? Ich glaube auch Atmungstechniken sind extrem wichtig. Das ist auch so eine Sache, die mich da ein bisschen runterbringt. Und wie du schon sagst, auch die Erfahrung, einfach vor großem Publikum zu stehen. Und ich glaube auch, dass nicht jeder dafür gemacht ist, ne? Also ich weiß bei vielen, großes Publikum bedeutet für die, okay, die können gar nichts mehr tun, die sind so aufgeregt, ne, am Lampenfieber, können irgendwie nichts mehr machen. Bei mir ist das irgendwie das Gegenteil. Also ich würde sagen, ich bin selbst jetzt auch nicht der extrem extrovertierte Typ, aber wenn ich auf einer Bühne bin und da sind viele Leute und da ist eine geile Stimmung, dann läuft's bei mir immer besser. Das war schon immer so. Wenn da keine Stimmung ist, dann ist für mich immer so, was mache ich jetzt hier? Warum bin ich überhaupt hier? Ja, also deswegen, ich glaube, für mich steht wirklich immer der Spaß an erster Stelle. Und, ich gucke teilweise, also selbst in meinem 3-Minuten-Lauf, manchmal kommt man sich vor, als lebt man den Moment in Zeitlupe. Dann gucke ich ins Publikum, sehe die Gesichter, ne, wie die dastehen, gerade in anderen Ländern wie China oder so, und sehe die Reaktion und muss halt einfach nur immer im Lauf drüber schmunzeln und denkt mir so, das ist so witzig, ne? Man steht hier mit Mitte 30 auf der Bühne, fährt mit so einem kleinen Rad, macht irgendwie verrückte Tricks und alle sind total erstaunt, was man irgendwie so machen kann.
Ich stelle es mir auch irgendwie total beflügelnd vor, weil das ja auch nochmal einen nicht nur in dem Moment, auch langfristig einfach dann so bestärkt und motiviert hält einfach, weil man auch so sieht, okay, das ist richtig cool und das kommt auch bei anderen gut an. Das mache ich hier nicht nur irgendwie auch für mich, sondern ich setze da, habe da auch einen Mehrwert vielleicht auch für andere damit, die vielleicht das erste Mal die Sportart sehen, die ich vielleicht auch als junge Sportler damit inspiriere. Du hast es ja auch vor uns schon angesprochen. Du bist ja nicht nur Athlet, sondern auch als Videograf freischaffend tätig und arbeitest auch mit Profisportlern zusammen und zeigst da auch teilweise ganz besondere Geschichten über Menschen, Unternehmen, auf die auch für ihre Leidenschaft kämpfen, wie du vielleicht. Ne? Was hat denn deine Karriere vielleicht auch im BMX-Bereich, deine Arbeit hinter der Kamera eigentlich geprägt? Also was ist für dich so ein bisschen auch in der Zusammenarbeit auch mit den Athleten entstanden, auch für Gedanken, mit Druck umzugehen, auch mit Erwartungen oder auch mit Rückschlägen? Was hat dich das Ganze gelehrt?
Ja, eigentlich ganz witzig. Also erstmal, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe einfach da auch extrem viel Kreativität drin gesehen, ne? Wie es halt auch in unserer Sportart ist. So, man ist sehr frei in dem, was man am Ende da umsetzt. Aber zum Thema, wie mich das dann motiviert hat oder weiterentwickelt hat. Also ich glaube, der größte Moment war einfach ein Profiboxer in Amerika, Teofimo Lopez. So, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Da hat mich ein Freund zu dem Projekt eingeladen, ne? Er hat den Kontakt hergestellt. Ich bin dann mit ihm dahin gegangen. Wir haben eine Doku über ihn gedreht. Also das erste Mal, da war ich 10 Tage vor Ort, und dann beim zweiten Mal haben wir 1,5 Monate zusammengelebt in dem Haus. Ich habe halt dann extrem viel mitbekommen von der Familie, von ihm, wie das alles so abläuft. Und in dem Sport ist natürlich extrem viel Geld. Na, da geht es um Millionen, wenn die in den Ring steigen. Und ich weiß noch, er hat einen Kampf gewonnen. Wir waren dann Backstage auch dabei. Das war Madison Square Garden. Und er war emotional so gebrochen. Ne? Also er war auch komplett in Tränen. Und ich musste, oder wir als Team mussten ihn dann wieder aufbauen. Und ich weiß noch, wie ich zu ihm gesagt habe, du hast, also Nummer eins, du hast gewonnen. Du hast vielleicht nicht die Show gemacht, die du irgendwie geplant hast, aber du hast gewonnen, und noch dazu hast du ein paar Millionen verdient. Habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, manchmal reise ich um die Welt, ich gebe mir einen Haufen Geld aus, habe 3 Minuten Zeit, hab da nichts verdient, ne, und muss trotzdem immer weitermachen. Und das war dann tatsächlich für ihn auch ein Moment, wo er aufgestanden ist und hat so gesagt, ja, du hast recht, ne, am Ende, ich bin mehrfacher Millionär, hab gewonnen und sitze hier und ja, bin am Boden und wein, weil ich irgendwie nicht die Show gemacht habe, die ich geplant habe. Und ich habe halt dann für mich gemerkt, weil es war natürlich auch mit 30 so ein Punkt, dass man gesagt, ja, man muss natürlich auch damit Geld verdienen, ne? Dass ich dann aber gemerkt habe, dass das halt absolut nichts damit zu tun hat, ob du am Ende zufrieden bist. Und das war nicht das einzige Mal der Fall. Ne? Also ich habe öfter durch die Videografie einfach Leute kennengelernt, ja, die auch sehr viel Geld haben, wo ich dann für mich gemerkt habe, so, das ist gar nicht das Ziel, was ich habe. Also ich will eher das machen, was mir Spaß macht. Das kann ich zum Glück jeden Tag machen. Ich hoffe, dass das weiter so funktioniert. Ne? Aber genau, ich glaube, das war für mich auch die große Motivation, dann da wieder so Gas zu geben und das gar nicht mehr so zu hinterfragen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist ja das, was mir Spaß macht. Ich denke irgendwie abends schon drüber nach, was man nächsten Tag wieder macht. Dann, ja, da gehört einfach so, da gehört so viel dazu, auch die ganzen Freunde, die ich dadurch kennengelernt habe. Ne? Also auch das ist natürlich ein Riesenpunkt, was einen motiviert. Und ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte.
Ist halt auch ein Riesennetzwerk, was du gerade sagst, was man irgendwie nicht nur durch sein Sportler-Dasein, sondern auch jetzt als Videograf, Stichwort Netzwerk, auch jetzt Social Media irgendwo aufgebaut hat, könnte ich mir vorstellen. Und du teilst ja deine inspirierende Reise auch mittlerweile mit 50.000 Menschen. Also schon eine echt große, beeindruckende Zahl. Und das ist für viele Menschen ja auch ein gewisser Druck, ne, auf so einer Plattform nochmal präsent zu sein und da auch abliefern zu müssen in deren Hinsicht. Warum hast du dich denn entschieden, deine Reise mit so vielen Menschen auf dieser Plattform zu teilen?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also ich glaube auf Instagram seit 2011, und so ein bisschen ist das auch wie mein eigenes Tagebuch, ne? Man, also gerade jetzt die letzten Monate ist es eigentlich nur noch so, dass ich irgendwie meine, also natürlich diese Events, ne, die begleite ich immer so ein bisschen oder zeige ich nach außen, was da so passiert. Aber größtenteils zeige ich vor allem meine Tricks, ne, wie ich mich immer irgendwie weiterentwickle, und dann kann ich auch einfach zurückgehen und scrollen und sagen, okay, so sah das irgendwie vor ein paar Jahren noch aus. Und natürlich hat man das auch mit den ganzen anderen Fahrern und Freunden, dass man sich da einfach immer wieder austauscht über diese Plattform, und ja, es gehört halt einfach dazu, ne? Ich sag mal, wenn man nicht auf Social Media ist und sich da zeigt, hat man irgendwie auch im echten Leben nicht so richtig standgefunden. Wobei man ja, die Dinge auch nicht vermischen sollte. Also ich sehe viele, die ihren Fokus auch da zu extrem auf Social Media legen. Ne? Du hast gerade schon die Follower angesprochen. Das ist für mich irgendwie, also A, ist super witzig. Ich weiß teilweise gar nicht, wo die alle herkommen. ich habe einfach regelmäßig die letzten Monate gepostet, auch auf TikTok. TikTok habe ich nie gemocht, so bis heute nicht. Das ist für mich eine App, die ich einfach nicht verstehe. Ich mache die an, ich kann da auch nicht durchscrollen. Das ist wirklich nichts, was mich interessiert. Ich poste da meine Sachen und irgendwie auch da halt echt gute Reichweiten bekommen. Und ich glaube, das liegt vor allem in der heutigen Zeit so von KI und der ganze Quatsch, der da irgendwie gepostet wird. Das ist alles sehr ähnlich. Und wenn Leute da Sportarten sehen, die nicht kennen, ne, die, ich glaube, das hält die Leute dann auch fest. Die wollen einfach von mir coole Tricks sehen. Und ich sehe das gerade auf TikTok. Da sind auch viele aus Amerika, die dann irgendwie in den 80er Jahren BMX gefahren sind. Und heute halt nicht mehr oder so. Da haben das auch 20, 30 Jahre nicht mitverfolgt. Und die sehen halt auf einmal diese Entwicklung. Und ich glaube, das hat einfach denen auch nochmal den Ansporn gegeben, dann ja zu folgen und das zu verfolgen. Aber ja, warum ich das mache, ne? Man will natürlich auch BMX Flatland einfach größer machen, weil wie du schon sagst, es gibt heute immer noch viele, die haben davon noch nie was gehört. Wenn ich denen das jetzt auf der Straße sagen würde, die würden mich wahrscheinlich angucken und sagen, okay, was ist das überhaupt? Und dann gleichzeitig halt auch ganz witzig, weil dieser Sport auch olympisch werden sollte. Und das war eigentlich relativ fix seit 2018. Problem war, dass wir dann einfach nicht genügend Frauen hatten. Ja, und deswegen konnte das nicht stattfinden. Aber es ist halt witzig, dass die meisten das gar nicht kennen. Ne? Und am Ende war das dann schon im Thema, dass man sagt, okay, es wird vielleicht olympisch.
Ist natürlich auch nochmal ein Riesenschritt irgendwie auf die Ebene sportlich, das auch irgendwie von der Bedeutung her, wo du jetzt nicht nur mit Social Media dazu beiträgst, aber auch einfach von der Anerkennung her der Sportart irgendwie gehoben zu werden. Ist das aktuell noch ein Thema, jetzt auch für mich aus persönlichem Interesse, dass das auch wieder, weiß ich nicht, für LA oder irgendwann geplant ist potenziell?
Also ich glaube, das mit LA, das ist natürlich schon vorbei, ne? Das wird immer alles dann Jahre vorher entschieden. Es war einfach so, dass ich meine, 2016 war das, also es gibt die Schieße Montpellier, das ist ein Riesen-Event, also die nennen sich selbst das größte Action-Sport-Event der Welt oder Action-Sport-Festival der Welt. Und da war das IOC, also praktisch das Olympische Komitee, ne, die entscheiden, welche Sportarten da reinkommen. Und die haben Flatland gesehen und das ist einfach eine Mega-Show. Also ich glaube, für jeden, selbst wenn man gar kein Interesse hat für BMX und man sieht ein BMX Flatland-Event, was einfach auch gut gezeigt wird, ist das einfach so, okay, wow. Und die waren halt da, die haben das gesehen und haben sich gedacht, okay, das wollen wir da dabei haben. Weil da auch einfach extrem viel Zuschauer sind. Das ist extrem gehypt und vielleicht war gerade das der Punkt für die zu sagen, okay, das kennt man gar nicht so. Man kennt zwar BMX, aber BMX Flatland speziell vielleicht nicht so extrem. War für die, glaube ich, eher nochmal ein Punkt zu sagen, okay, das ist super interessant, das wollen wir machen. Aber wie gesagt, brauchen die Fahrer von jedem Kontinent, das ist teilweise auch schwierig. Und wir brauchen Frauen. Und das ist mir natürlich auch extrem wichtig, ne, dass sich da was entwickelt. Deswegen planen wir, also zwei Freunde und ich, wir planen gerade einen Contest in Stuttgart. Das ist ein internationales, großes Event. Genau, und da werden auch Frauen gegen Männer antreten, weil ich glaube, die Frauen sind heute schon in der Lage, das zu tun. Also die werden da auf jeden Fall auch gut Druck machen, einigen Fahrern. Und ja, ich selbst war tatsächlich vor 3 Wochen auch in Kanada in der Qualifikation noch hinter einer Frau. So, das war ein 15-jähriges Mädel aus Japan. Und das kann passieren und ich finde die Entwicklung super. Ja. Und ich finde, das sollte halt auch unterstützt werden. Und da ist es immer mit diesen großen Verbänden nochmal zurück zu dieser FIS, wo auch das IOC dabei war. Da ist es immer ein bisschen schwieriger, ne, weil die das halt komplett trennen. Also klar kann man jetzt sagen, es ist fairer, warum tritt man gegen Frau an? Aber ich glaube, in unserer Sportart kann das funktionieren. Und im Skateboard sieht man das teilweise auch schon ganz gut. Die Frauen werden so gut, dass die meisten Männer selbst sagen, so, ich brauche da gar nicht mehr hingehen, weil die einfach viel zu gut geworden sind. Ja.
Richtig. Und schön, dass du da auch deine Reichweite nutzt, um irgendwie auch dazu was beizutragen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, irgendwie als Sportler noch darüber hinaus auch so einen Impact da irgendwie zu haben.
Ja, das ist ja in allen Sportarten irgendwie immer noch ein Riesenproblem, wo man sich dann auch fragt, so, also woran liegt's? Ne? Ich weiß gar nicht, ob es im Skispringen noch so ist. Aber da gab es ja mal so ein, naja, ich weiß gar nicht, ob es witzig ist, irgendwo ist es schon witzig, aber eigentlich ist es traurig für die Athletin. Ne? Ich glaube, die Männer, die haben richtig viel Geld bekommen und die Frau hat am Ende in den Duschgel und ein Handtuch bekommen.
Ja.
Das sind halt so Sachen, das sollte eigentlich im Jahr 2026 vielleicht nicht mehr passieren.
Absolut, stimme ich dir zu. Zum Abschluss würde ich den Blick gerne nochmal öffnen, weg vom Profi-Leistungssport hin zu allen, die vielleicht selbst gerade irgendwo einen Rückschlag da draußen erleben. Welchen Tipps würdest du vielleicht gerade auch jungen Sportlern und Menschen geben, die gerade in schwierigen Phasen stecken? Was hast du so über die Jahre mitgenommen?
Ich finde es immer recht schwierig, weil ich selbst in meinem Leben ja halt mal den Tief hatte, ne, wo man vielleicht auch egal, was man gesagt bekommt, da irgendwie nicht so richtig rauskommt. Das hat natürlich, also kann auch andere Zusammenhänge haben. Aber ich glaube, man sollte sich einfach immer wieder fragen, ne, warum man das macht. Und wenn einem das Spaß macht und man merkt das vom Bauchgefühl, dann sollte man damit einfach immer weitermachen. Genauso war das mit mir in Jobs, in denen ich 7 Jahre irgendwie stecken geblieben bin und wusste eigentlich nach 2 Wochen, dass das nicht das Richtige für mich ist. dass ich das trotzdem so lange weitergemacht habe, mir das am Ende mental nicht gut tat. Und das würde ich, glaube ich, jedem mitgeben, so blöd wie es klingt, ne? Aber mach das, was dir Spaß macht. Und alles andere, wenn du kannst, ne, wenn das irgendwie finanziell möglich ist, und das ist meistens irgendwie möglich, versuch das aus deinem Leben zu streichen und geh dem nach, was dir Spaß macht. Auch wenn das noch so absurd am Anfang klingt. Ne? Also auch meine Eltern haben damals nicht gedacht, dass ich irgendwann ja um demnächst vielleicht auch leben kann. Es ist zwar immer noch so ein bisschen 50-50, ne, weil die Videografie dazu kommt, aber ja, das würde auf jeden Fall alles funktionieren. Aber nur um mal zu erklären, ne, also als ich mit 12 Jahren damit angefangen habe, hätte auch niemand gedacht, dass ich das mit 34 immer noch mache.
Hast du es dir selbst auch irgendwo vielleicht auch ein Stück weit bewiesen, dass das auch echt gut geht, und richtig inspirierender Rat, den du da auch nochmal mitgibst, jetzt auch über die Jahre hinweg zu sagen, macht wirklich das, was euch Spaß macht. Geht euren so Bauchgefühl nach, ihr macht das für niemand anderen außer euch selbst da draußen. Ein ganz wertvoller Einblick, den wir heute durch dich bekommen haben, Dustin. Vielen Dank für deine Offenheit und auch ja deine ehrlichen Blickwinkel, die du reingegeben hast. Wo kann man dich denn sonst finden, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer auf dich aufmerksam wird?
Du hast ja schon angesprochen, genau, eigentlich typischen Plattformen, ne? Instagram, TikTok, YouTube, da gibt es auch ein paar Sachen. Da kommt dann auch eher mal von meiner Videografenseite, kommt da so ein bisschen was. Ja, ansonsten auf verschiedenen Spots, aber das sieht man auch auf Social Media, wo ich mich da so aufhalte. Kommt gern vorbei, schnappt euch ein Fahrrad, und wenn ihr Tipps braucht, dann bin ich auch immer dafür da, euch Tipps zu geben. Ja, und fangt an, demnächst zu fahren. Okay, noch ein bisschen Eigenwerbung. Also wer Bock hat, das Ganze einfach mal live zu sehen, kommt vorbei in Stuttgart am Stadtpalais am 19. bis 21. Juni. Da kommen Fahrer aus ganzer Welt. Und wir haben Fahrer aus Indonesien, wir haben Fahrer aus Japan, wir haben Fahrer aus Frankreich, der ist unter anderem 10-facher Weltmeister im BMX Flatland. Genau, kommt vorbei, guckt euch die Show an, da treten Mädels gegen Jungs an, da gibt's auch Preisgeld, da gibt's was zu gewinnen, da gibt's Preise zu gewinnen, und eine mega coole Show.
Absolut, ich hoffe, wir konnten mit der Folge auch den ein oder anderen da draußen vielleicht mal bewegen, irgendwie vielleicht sogar die Sportart anzufangen oder einfach mal im Fernsehen auf YouTube irgendwie mal da reinzuschauen und zu schnuppern und erste Berührungspunkte zu haben, um dann vielleicht auch mal irgendwann bei dir auf einem Wettkampf auch zuzuschauen und dich anzutriesern. Ich konnte auf jeden Fall heute aus der Folge total viel mitnehmen, auch wie du vor allem auch mit Rückschlägen umgegangen bist und da deine Entwicklung über die 20 Jahre auch ja sehr erfolgreich gegangen bist. Wenn euch die Folge da draußen gefallen hat, dann teilt sie doch gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge, wenn es heißt, Stärke beginnt im Kopf.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Völlig egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns stets auf dein Feedback. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam an unserem Mindset arbeiten. Entwicklungen im Training, Wettkampf und im täglichen Leben nachhaltiger gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.